Dann gehen wir in die nächste Fragerunde. Ich rufe auf Herrn Dr. Schön für das Land Bayern. Bitte schön. Jetzt haben Sie es ausgemacht. Einen Moment warten.
Ja, ja, jetzt geht's. Ja, ich habe zwei Fragen zu den faktischen Erkenntnisquellen für Sachverständigenaussagen. Und zwar zunächst einmal an Sie, Herr Professor Pestalozza. Sie sehen in der unterschiedlichen Gesetzgebungsmöglichkeiten durch das Abweichungsrecht, das kommt, auch eventuell etwas Abschreckendes für Investoren. Sie sind ja danach gefragt worden. Jetzt frage ich Sie, worauf stützt sich Ihre Erkenntnis? Meines Wissens ist es so, dass in den Vereinigten Staaten sowohl die Spannweite der Bundesstaaten, was die Größenordnung angeht, erheblich größer ist als in Deutschland und gleichzeitig das Wirtschaftsrecht, das Bankenrecht zum Teil dort sehr viel stärker auf den Staaten festgemacht ist als auf Bundesebene. Ich sehe und erkenne daraus keine besondere Abschreckung. Ist es nicht umgekehrt so, dass durchaus unterschiedliche Bedingungen, Infrastrukturbedingungen auch Investitionsanreize sein können? Die erste Frage, worauf stützen Sie Ihre Aussage? Das zweite, die Frage an Herrn Professor Scharpf. Sie haben uns anstelle eines Abweichungsrechts eigentlich im Kern stärkere bundesgesetzliche Öffnungsklauseln empfohlen. Worauf stützen Sie die Hoffnung, dass in diesem Hohen Hause künftig Gesetze beschlossen werden, die solche Öffnungsklauseln und Handlungsspielräume für die Länder eröffnen? Nach der Verfassungslage hätte der Bundesgesetzgeber jeden Tag die Möglichkeit, den Ländern solche Öffnungen zu offerieren. Ich erkenne die bisher nicht.
Vielen Dank, Herr Dr. Schön. Jetzt Herr Dr. Dressel für die SPD-Fraktion.
Meine Frage richtet sich an die Herren Professoren Mayer und Scharpf. Es geht um die Abweichungsgesetzgebung. Wenn ein Land von der Möglichkeit der Abweichung Gebrauch macht, schafft es ja nach § 137 VWGO nicht revisibles Recht. Inwieweit halten Sie dadurch sowohl aufgrund der Rechtswegverkürzung als auch aufgrund einer Uneinheitlichkeit der Rechtsprechung der Oberverwaltungsgerichte der Länder eine Rechtszersplitterung ausgelöst bzw. vertieft?
Vielen Dank, Herr Kollege Dressel. Jetzt Herr Kollege Wieland für Bündnis 90 Die Grüne.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich richte meine Frage an Professor Möllers und an Professor Pestalozza. Ich muss das ja so machen, sonst hätte ich schlicht gefragt, wer verteidigt hier eigentlich von den Sachverständigen die Neuregelung in Artikel 72 Absatz 3 mit den abweichenden materiellen Rechten. Aber nun frage ich anders. Da der Vorschlag von Professor Pestalozza, die konkurrierende Gesetzgebung insgesamt aufzugeben und die Materien je nachdem den Ländern oder dem Bund zuzuschlagen, wohl den Rahmen dessen sprengt, wozu wir uns hier in der Lage sehen, wir also weiterhin mit konkurrierender Gesetzgebung werden umgehen müssen. Die Frage, hat irgendjemand eigentlich Nachteile, wenn die Erforderlichkeitsklausel, wie von Professor Mayer vorgeschlagen, insgesamt fällt? Gar nicht mehr danach gefragt wird? Und kann tatsächlich der ja auch in der Begründung zu dem Gesetzentwurf geäußerte Wunsch nach einem Umweltgesetzbuch, nach einer erstmaligen Kodifizierung sozusagen der Umweltgesetze in einem Band erfüllt werden, wenn ich gleichzeitig die Zersplitterung des Rechtes sozusagen vorgebe und wie der Kollege aus Bayern ja eben in seiner Frage auch angedeutet hat, es sogar forciere, aus Gründen der Investorengewinnung oder anderer Gründe sozusagen bewusst diese Divergenz will. Ist das dann mehr als eine Mogelpackung, ein solches Umweltgesetzbuch, oder hat es noch irgendeinen Sinn und irgendeine Funktion? Und letzte Frage in diesem Zusammenhang des Kataloges im Absatz 3. Welchen Sinn macht es denn sozusagen, die Restzuständigkeiten des Bundes im Hochschulbereich nun auch noch wiederum zur Abweichung zu stellen, noch nicht mal sie abweichungsfest zu machen, nämlich die Hochschulzulassung und die Hochschulabschlüsse?
Vielen Dank. Jetzt Frau Kollegin Raab von der CDU-CSU-Fraktion.
Das passt jetzt sehr gut, Herr Kollege Wieland, meine Anschlussfrage nochmal, nachdem es offensichtlich nicht so ganz angekommen ist, dass es durchaus den ein oder anderen Sachverständigen gibt, der für die nun vorliegende Regelung der konkurrierenden Gesetzgebung mit Abweichungsrechten plädiert, würde ich gerne die Frage nochmal stellen an Herrn Professor Huber und an Herrn Präsidenten Alles Glück. Wären Sie so freundlich und würden uns aus Ihrer Sicht nochmal schlaglichtartig, dass man es sich gut merken kann, uns nochmal die Vorteile schildern der jetzt vorgesehenen Regelung gegenüber der alten Rahmengesetzgebung.
Vielen Dank. Und jetzt der Kollege Burgbacher für die FDP-Fraktion.
Meine Fragen richten sich an die Professoren Hennecke und Wieland. Ich will nochmal auf die Kommunen zurückkommen. Was den Bundesdurchgriff oder die Untersagung des Bundesdurchgriffs betrifft, sage ich als aktiver Kommunalpolitiker, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Wir haben ja die Probleme bei den Haushalten massiv mit Lasten, die von anderen beschlossen wurden. Und wir im Bundestag beschließen ja als gute Menschen sehr gerne Dinge, die wir nicht bezahlen müssen. Die Frage ist, ob mit den Regelungen, die wir jetzt haben, da sich tatsächlich etwas ändert. Und es würde doch bedeuten, wenn ich jetzt mal nehme, zum Beispiel Tagesbetreuungsausbaugesetz oder Grundsicherung, würde ja bedeuten, dass das also dann von den Ländern abgelehnt werden muss. Das ist die einzige Chance. Oder wenn es zugestimmt wird, über das Konnexitätsprinzip unterschiedlich ausgestaltet in den Ländern, die Kommunen dann auf der sicheren Seite sein sollten. Wenn wir aber in der Praxis sehen, wie Entscheidungen dann verlaufen, auch im Vermittlungsausschuss, dann glaube ich daran schlichtweg nicht. Und deshalb sage ich, wirklich, ich habe große Sorgen vor dieser Entwicklung. Ich habe das ja in der Kommission auch gesagt, ich hielte das Konnexitätsprinzip für die wesentlich saubere und für die Kommunen für die verlässlichere Lösungen. Wenn ich dann noch weiß, dass ein Beteiligungsrecht der Kommunen nicht vorgesehen ist, dann sehe ich eigentlich in dem, was jetzt im Text steht, eher eine gefährliche Entwicklung für die Kommunen als eine positive Entwicklung.
Vielen Dank, Herr Kollege Burgbacher. Jetzt die Antwortrunde. Wir beginnen mit Herrn Präsidenten Glück auf die Frage von der... Haben wir? Gut, dann drehen wir es um. Dann fangen wir anders an. Das ist immer, wenn man dann mal den Vorsitz wechselt, ist das dann nicht immer ganz nachzuvollziehen. Aber dann beginnen wir jetzt, wenn ich das richtig sehe, mit Herrn Professor Wieland auf die Frage von Herrn Kollegen Burgbacher.
Herr Burgbacher, ich kann verstehen, warum Sie... das Konnexitätsprinzip zwischen Bund und Kommunen befürworten würden. Ich glaube trotzdem, dass die jetzt gefundene Lösung auch aus Sicht der Kommunen eigentlich überzeugender ist, weil nach meinem Verständnis immer noch das Grundgesetz in der Finanzverfassung von zwei Ebenen ausgeht. Es stellt die Länder dem Bund gegenüber und betrachtet die Kommunen jetzt mit allem Respekt vor dieser Bemerkung in der einen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Maßstäbegesetz, aber es betrachtet die Kommunen als Teil der Länder. Und das scheint mir vom Ansatz her auch richtig zu sein. Würde man ein Konnexitätsprinzip einführen, würde man die Finanzverfassung noch ein Stück komplizierter machen, als sie jetzt schon ist. Und man würde die Kommunen letztlich doch zu einer dritten Ebene im Bundesstaat immer mehr erheben. Und ich glaube, zwei Ebenen sind eigentlich ausreichend. Ich bin auch ganz zuversichtlich, dass durch diese deutliche Klarstellung im Text des Grundgesetzes die Interessen der Kommunen in Zukunft deutlich besser geschützt würden, als es bisher der Fall ist, wo man ja tatsächlich gelegentlich schon den Verdacht haben konnte, dass der Gesetzgeber großzügig zulasten Dritter war. Das, denke ich, wird in Zukunft eingeschränkt werden. Und aus den genannten Gründen hielte ich ein Konnexitätsprinzip in dem Sinne, dass der Bund Zahlungen an die Kommunen leisten müsste, mit dem Grundsystem unserer bundesstaatlichen Ordnung nicht richtig für vereinbar.
Vielen Dank, Herr Professor Wieland. Jetzt Herr Professor Scharp auf die Fragen von Herrn Kollegen Schön und Herrn Dr. Dressel.
Ja, Herr Dr. Schön, es ist ein Missverständnis, dass ich für eine bundesgesetzliche Öffnungsklausel plädiere. Was ich vorgeschlagen habe, ist der alte Vorschlag, den Senator Heinzen 1976 in der Orquet-Kommission Verfassungsreform in einem Sondervotum eingebracht hat. Der Vorschlag geht dahin, dass die Länder im gesamten Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung von geltendem Bundesrecht abweichen können, ohne Einschränkung zunächst, dass aber die Länder diese Abweichung jeweils unter Nennung des Bundesgesetzes, von dem sie abweichen, dem Bundestag notifizieren müssen und, so Heinzen damals, dass der Bundestag mit Mehrheit Einspruch gegen dieses Landesgesetz einlegen kann und damit das Inkrafttreten verhindert. Mein Vorschlag in der Diskussion der Föderalismuskommission ging dahin, dass der Einspruch gegen ein Landesgesetz, gegen ein abweichendes Landesgesetz nur vom Bundestag und vom Bundesrat gemeinsam eingelegt werden könne. Die Folge wäre also eine enorme Ausweitung des Bereichs, in dem die Länder zunächst einmal autonom Problemlösungen entwickeln und beschließen können und in dem dann erst die Bundesseite sich das konkrete Landesgesetz anschaut und sich fragt, ob denn dieses konkrete Landesgesetz unter Gesichtspunkten der Mobilität der Bevölkerung oder der Interessen anderer Länder oder überragender gesamtstaatlicher Erfordernisse unerträglich sei. Es ist faktisch die Umkehrung der jetzigen Erforderlichkeitsklausel für die Bundesgesetzgebung. Man sagt, die Länder können Gesetz geben, solange sie dadurch nicht überragende gesamtstaatliche Erfordernisse oder die Interessen anderer Länder verletzen. Es wäre eine enorme Befreiung des Landesgesetzgebers, wenn eine solche Regelung käme, weil das politische Urteil des Bundesrats gewiss nicht ausschließlich zentralistisch motiviert wäre und gewiss nicht ausschließlich auf Verhinderung von autonomen Landesregelungen gerichtet wäre. Als die Ministerpräsidenten in ihrem gemeinsamen Positionspapier vom Mai 2004 eine lange Liste von Kompetenzen vorgelegt haben, deren Übertragung in die Landeszuständigkeit sie gefordert haben, da haben sie gleichzeitig bei fast allen dieser Titel dazu gesagt, ersatzweise oder hilfsweise wären wir auch mit einem Abweichungsrecht zufrieden. Das war ein Katalog, der war sehr viel breiter als das, was Sie jetzt kriegen, sowohl als Übertragung von Gesetzgebungskompetenzen wie als Abweichungsrechte. Sie haben, weil Sie die Konditionierung abgelehnt haben, nur einen sehr kleinen Bestand von zusätzlichen Gesetzgebungskompetenzen bekommen in dem Prozess, in dem wir jetzt stehen. Ich finde, es ist beklagenswert, dass der Handlungsspielraum der Länder nicht mehr erweitert worden ist. Aber er konnte nicht mehr erweitert werden, solange sie die Überprüfung durch eine Instanz auf Bundesebene, sei es das Bundesverfassungsgericht unter einer umgekehrten Erforderlichkeitsklausel, sei es der Bundesrat unter einer Gemeinverträglichkeitsprüfung, solange sie das nicht zulassen. Das war die Diskussion, die wir in der Kommission geführt haben. Ich glaube nicht, dass das jetzt noch relevant ist im parlamentarischen Verfahren, aber das war die Option, die Sie hatten und die Sie abgelehnt haben. Was die Rechtszersplitterung angeht, so ist die in der Tat die Folge des Abweichungsrechts. Das schadet aber nicht furchtbar viel, denn nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im Juniorprofessururteil haben Sie diese Rechtszersplitterung ohnehin.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Scharpf. Jetzt hat das Wort Herr Professor Pestalozza auf die Fragen von Herrn Dr. Schön und Herrn Wieland. Ja.
Herr Dr. Schön, ich entsinne mich nicht von Abschreckungswirkung gesprochen zu haben. Vielleicht habe ich es, aber ich habe versucht darzulegen, dass die mit der Abweichungskompetenz eröffnete Möglichkeit zur Rechtsvielfalt und auch zur raschen Aufeinanderfolge verschiedener Rechtsquellen mit unterschiedlichen oder auch gleichbleibendem Inhalt zu einer größeren Unübersichtlichkeit des Rechtes führen kann. Und das kann die Wirkung haben, so wie jeden Rechtsbetroffenen auch Investoren zu beeindrucken. Ich habe extra Wert darauf gelegt, zu sagen, dass das kein Argument gegen die Abweichungskompetenz ist, sondern eben der bundesstaatlichen Vielfaltmöglichkeit entspricht. Die anderen Fragen, die Herr Wieland gestellt hat, die erste Frage, wäre es ein Nachteil, wenn die Erforderlichkeitsklausel fiele? Es wird Sie nicht überraschen, dass ich sage nein, nach allem, was ich gegen die Erforderlichkeitsklausel und ihre auch teilweise Beibehaltung gesagt habe. Mir wäre es recht, wenn wir zu dem zurückkehrten, was in Herrn Chiemsee eine Rolle gespielt hat und anfangs in den Beratungen des Parlamentarischen Rates, nämlich zu einer unkonditionierten Vorranggesetzgebung des Bundes, wie immer sie im Einzelnen dann auf welchen Bereichen auch immer sie zugestanden wird. Ich kenne da auch heute, wo das so gesplittet wird, Erforderlichkeit muss nachgewiesen werden, Erforderlichkeit wird vermutet, keinerlei Nachteil, wenn die Klausel insgesamt fiele, sondern eigentlich nur Vorzüge. Die dritte Frage, die ich vielleicht vorziehen darf, betraf die Frage, macht es einen Sinn, in dem ohnehin schon sehr engen Bereich der Hochschulzulassung und der Hochschulabschlüsse eine Abweichungskompetenz nun auch noch zuzulassen? Hier würde ich, wenn ich die Hürde der Abweichungskompetenz als Figur überhaupt überspringen würde, sagen, hier ja, und zwar aus einem spezifischen Grunde. Wir erleben in einem anderen Bereich, dass der Bund der Versuchung erliegen kann und auch erlegen ist, etwa so ein einengendes Wort wie Zulassung sehr weit auszudehnen. Sie kennen die Altenpflegeentscheidung, die das im Zusammenhang mit der Zulassung zu den Heilberufen, ärztlichen und Heilberufen, Nummer 19 des 74.1, auch bestätigt hat. Wir müssen mit einem vergleichbaren Ausuferungsbestreben des Bundes im Hochschulbereich rechnen. Zulassung kann sehr unterschiedlich verstanden werden. Da halte ich es für wichtig, dass die Länder, denen im Übrigen ja die ausschließliche Zuständigkeit zukommt, in diesem Bereich, dass die Länder die Möglichkeit haben, eine Überdehnung der Zulassungs- und vielleicht auch der Hochschulabschlussregelungskompetenz zu korrigieren durch Abweichungen. Das halte ich dort für sehr sinnvoll, wenn man solche Abweichungskompetenz überhaupt will. Das Umweltgesetzbuch, nach dem Sie auch noch gefragt haben, da würde ich doch ganz mich anschließen dem, was Herr Kollege Mayer gesagt hat, dass es vernünftig wäre, wenn das immer im Hintergrund eine Rolle spielt, ja auch bei dem 84.1, dieses Vorhaben eines Umweltgesetzbuches, dann in Gottes Namen, warum wird das Wort Umwelt überall vermieden? So als wenn es etwas Schlechtes bedeutet. Und ich würde, wenn es in den Katalog der konkurrierenden Zuständigkeit etwa genommen würde, auch hinzufügen zur Verdeutlichung und zur Entschlackung des 84.1 neu, einschließlich des Umweltverwaltungsverfahrens, vielleicht dann an diesen Bereich eine Zustimmungskompetenz knüpfen. Das könnte in Absatz 2 geregelt werden. Da haben wir ja schon zwei Titel und sagen, hinsichtlich des Verwaltungsverfahrens Zustimmungskompetenz, aber rausnehmen aus diesen einengenden Voraussetzungen von Ausnahmefall und Bedürfnis, wie das jetzt in 74.1 ist. Und dann wäre das ein realistisches Vorhaben, was vom Bund auch verwirklicht werden könnte.
Vielen Dank, Herr Professor Bester-Lotzer. Jetzt Herr Professor Möllers auf die Frage des Kollegen Wieland.
Ja, ich glaube, die Freude, wenn die Erforderlichkeitsklausel als solche ganz abgeschafft würde, die Institution, bei der die Freude am größten wäre, wäre tatsächlich das Bundesverfassungsgericht. 40 Jahre lang hat das Bundesverfassungsgericht sich geweigert, Artikel 72 Absatz 2 alte Fassung zu prüfen, obwohl es ja nun ein sehr prüfungsfreudiges und durchaus aktives Verfassungsgericht ist. Warum haben sie sich geweigert? Weil sie der Meinung waren, dass es kein justiziabler Maßstab ist, weil das ist kein Maßstab ist, der letztlich von der politischen Frage, ob sozusagen eine Regelung besser auf der Bundesebene aufgehoben ist, ob man ganz regeln soll oder ob man es zersplittert regeln soll, dass man diese Frage im Grunde nicht wirklich verrechtlichen kann. Und das ist eine Beobachtung, die wir auch in anderen Rechtsordnungen durchaus haben. Es ist kein Zufall, dass der EuGH letztlich die Subsidiaritätsklausel nie wirklich überprüft hat. Es ist kein Zufall, dass der Supreme Court eine ähnliche Klausel im amerikanischen Recht nicht überprüft hat. Das sind Maßstäbe, die im Grunde nicht handhabbar sind. Nun wurden sie durch die Reform 94 quasi dazu gezwungen. Und nun kann man eigentlich auch nicht sagen, dass sie besonders streng damit umgehen und man kann auch nicht über die Rechtsprechung besonders enttäuscht sein, sondern sie haben sich eigentlich gewunden. Und gerade das Altenpflegeurteil ist nur ein großes Sich-Winden. Man muss mit diesem Maßstab hantieren. Die Prüfung ist sehr umständlich, sie ist sehr faktenreich, was dem Gericht nicht gut zu Gesicht steht, was es auch eigentlich nicht gerne tut. Und letztlich müssen dann doch wieder Einschätzungsprärogativen oder irgendwas Prognosespielräume, wie es dann in diesem Zusammenhang heißt, des Gesetzgebers unterstellt werden. Also es ist eigentlich ein großes Leiden für das Gericht und meiner Ansicht nach mit der einen Ausnahme des Ladenschlussrechts, wo es aber gar keine richtige Begründung in der Entscheidung gibt, hält sich das Gericht dann doch mal mit einem Auge an die Kompetenz. Es schielt immer auf die Kompetenz und je nachdem, wie die Kompetenzlage ist, wird dann auch die Erforderlichkeitsprüfung gehalten. Deswegen wäre meine Vermutung, dass das Hochschulrahmengesetz, das halt Vollregelungen enthalten hat, nicht, dass natürlich irgendwie die Habilitation abschaffen wollte, natürlich auch ohne Erforderlichkeitsklausel gefallen wäre. Insofern denke ich, ist diese ganze Erforderlichkeitsklausel in der Tat sehr misslich und ich würde an die Länder appellieren, nochmal darüber nachzudenken, die ja nun solche Klauseln anscheinend auch auf europäischer Ebene in irgendeiner Weise immer propagiert haben, ob das wirklich etwas ist, was sozusagen ihre Kompetenzbereiche schützt. Ich glaube, es ist nicht der Fall. Ich glaube, dass sich dann die Gerichte doch immer wieder dann zurückziehen werden und sagen werden, die Frage Notwendigkeit, Erforderlichkeit, Angemessenheit, diese ganzen im Grunde fast schon aus der Grundrechtsdogmatik kommenden Dinge lassen sich im Grunde nicht depolitisieren und justiziabel entscheiden. Deswegen muss man sich halt entscheiden, gibt es eine Kompetenz oder gibt es keine. Und diese ganzen anderen Dinge sind dann in irgendeiner Weise eine Form von gehobener Verfassungssymbolik, zu denen das Gericht gezwungen wird, weil man ihm auf einmal auch noch eine eigene Prüfungskompetenz in die Zulässigkeit reingeschrieben hat. Die konnten halt nicht mehr anders. Aber sie würden es, glaube ich, lieben gerne wieder abgeben. Und die Länder würden, glaube ich, dabei auch nichts verlieren. Da bin ich relativ sicher. Wenn man sich halt entscheidet, Kompetenzen wirklich aufzuteilen und sie eindeutig zu formulieren. Das ist halt ein Pattern, das wir in allen föderalen Systemen sehen. Das ist kein Zufall. Und deswegen war die Reform 94 irgendwie auch vergleichend, muss man sagen, etwas schlecht informiert. Mit Blick auf die Abweichungskompetenz und das UGW. Grundsätzlich, denke ich, muss man sich daran erinnern, dass in der Begründung zu dem Gesetz das Wort Anwendungsvorrang steht. Und das ist natürlich ein Wort, bei dem man immer schon etwas vorsichtig wird, weil wir kennen das Schema der das Modell der Anwendung des Anwendungsvorrangs natürlich aus dem Europarecht. Das wird immer dazu führen, dass die Auslegung des Gesetzes viel schwieriger und viel problematischer wird, weil wir halt immer zwei Normen im Spiel haben. Wir haben immer das Verwaltungsgericht, das jetzt anders als beim Geltungsvorrang nicht nur eine Norm auslegen muss, sondern immer die Abweichungsnorm mit der Bundesnorm zusammen, nämlich bei der Frage, was sagt das Bundesrecht, wo wird abgewichen, wo wird nicht abgewichen. Und das wird die Komplexität des Zusammenhangs einfach sehr erhöhen. Es wird meiner Meinung nach deutlich komplizierter als bei der Rahmengesetzgebung. Und es ist natürlich auch nicht wirklich klar, wenn Sie eine wirklich byzantinische Regelung haben, bei der irgendwelche Länder irgendwo abweichen, wo da eigentlich die demokratische Verantwortlichkeit für den Regelungszusammenhang noch ist. Wir haben es mit Regelungszusammenhängen zu tun. Ein kleiner Bundesbeitrag hier, ein kleiner Landesbeitrag da. Das ist problematisch, denke ich. In Artikel 84 scheint es mir gut gerechtfertigt zu sein. Ansonsten finde ich es problematisch. Der Schaden ist nicht so groß, weil die Kompetenzen nicht so ausführlich sind, aber der Schaden ist sicherlich für die Umweltgesetzgebung letal. Also man kann sagen, das UGB wurde jetzt noch in die Begründung reingeschrieben, das scheint mir aber eher Kosmetik zu sein. Wir werden mit dieser Kompetenzordnung kein UGB bekommen. Das muss man einfach so sagen. Nichts anderes kann man, glaube ich, dazu sagen. Man kann mit einem solchen Hin und Her auch dann wieder an Abweichungen, dann wieder an Kernbereichen, von denen nicht abgewichen werden kann, im Umweltbereich einfach kein UGB schreiben. Die letzte Frage betrifft den Hochschulbereich. Und da möchte ich vielleicht Herrn Petzalozza doch widersprechen. Das Problem wird doch Folgendes sein. Wenn der Bund die Hochschulzulassung und die Hochschulabschlüsse regeln darf und die Länder davon abweichen, dann wird doch Folgendes passieren. Die Länder werden natürlich nicht verschiedene Regelungen zu Hochschulabschlüssen oder zu Hochschulzulassungen haben, die in irgendeiner Weise dafür führen, dass meinetwegen Zulassungsregeln, Abiturregeln nicht anerkannt werden. Sondern sie werden das tun, was sie eigentlich immer tun in solchen Fällen. Sie werden informell koordinieren. Das heißt, letztlich werden solche Entscheidungen dann wieder auf der Exekutivebene der Länder abgesprochen werden und sie werden dann nur noch von den Landtagen ratifiziert werden. Das bedeutet, diese Abweichungsgesetzgebung wird letztlich nicht dazu führen, dass die Länderparlamente darüber entscheiden. Dafür ist der Homogenisierungsdruck gerade bei diesem Titel viel zu groß, sondern materiell werden die Länderexekutiven, die Staatskanzleien und die Ressortministerien darüber entscheiden und die Landesministerien werden dann diese Koordination in irgendeiner Weise übernehmen. Demokratiegewinn ist da gleich null.
Vielen Dank, Herr Professor Möllers. Jetzt Herr Professor Mayer auf die Frage des Kollegen Dr. Dressel.
Herr Dressel, wenn die Länder abweichen, setzen sie originäres Landesrecht und die Konsequenz ist, dass Artikel 137 das nicht revisibel ist, finde ich auch richtig. Und es muss doch nicht einheitlich ausgelegt werden. Es wird ja gar nicht einheitlich sein, vernünftigerweise. Sondern die Länder werden möglicherweise, wenn überhaupt 16, wahrscheinlich weniger, Abweichungsregeln machen. Jedes Land für sich. Und es wird für sich judiziert und endet beim OVG. Da sehe ich keine Schwierigkeiten.
Vielen Dank, Herr Professor Mayer. Jetzt Herr Professor Huber auf die Frage der Kollegin Raab.
Ja, Frau Abgeordnete, die Vorteile der konkurrierenden Gesetzgebung mit Abweichungsbefugnis sind pauschal gesprochen mehr Flexibilität und mehr Innovationsfähigkeit für den Gesamtstaat. Wenn ich das anhand von einigen Punkten noch mal kurz rekapitulieren darf. Sie haben die Möglichkeit, in diesen Bereichen, in denen der Bund bisher ja nur auf Rahmenregelungen überwiegend zuständig tätig werden durfte, Vollregelungen zu erlassen, und zwar voraussetzungslos. Nicht mal an Artikel 72 Absatz 2 die Erforderlichkeitsklausel gebunden. Das heißt, es besteht die Möglichkeit zu Kodifizierungen und zu inhaltlichen umfassenden Regelungen. Ich sehe das nicht so skeptisch wie Herr Möllers. Ohne diesen Kompetenztyp wird es überhaupt kein Umweltgesetzbuch geben. So kriegen wir vielleicht ein Umweltgesetzbuch, an dem an der einen oder anderen Stelle abgewichen wird und es eine gehobene Erlaubnis hier und eine einfache Erlaubnis dort gibt. Aber das sind völlig nachrangige Gesichtspunkte. Es besteht die Möglichkeit, diese Materie zu regeln. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob der große Hammer der Umwelt als Ersatz für die ganzen differenzierten Regelungen wirklich so sinnvoll ist. Zum einen haben die Abfallwirtschaft, die jetzt auch umbenannt wird, die Luftreinhaltung, der Wasserhaushalt eine eigenständige begriffsgeschichtliche Tradition. Und zum anderen ist auch so, dass wir auf europäischer Ebene zwar ein Kapitel Umweltpolitik haben, aber die sekundärrechtliche Rechtsetzung ist auch medial ausgerichtet oder integriert, aber jedenfalls nicht so pauschal, dass sie nur von der Umwelt reden würde, sodass es durchaus Sinn macht, an den Medien- und ansatzbezogenen Pfaden festzuhalten. Das Zweite ist die konkurrierende Gesetzgebung mit Abweichungsbefugnis ermöglicht dem Bund, ich habe das vorhin ja schon gesagt, die Umsetzung von Richtlinien und die Operationalisierung von EG-Verordnungen und vermeidet damit die Durchführung von Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland, wie wir es bei der FFH-Richtlinie etwa gehabt haben, dass man später von Seiten der Länder von manchen Bedingungen des Bundes, soweit sie nicht europarechtlich vorgegeben sind, abweichen kann, erscheint mir kein Schaden zu sein. Im Gegenteil, der Clou dieses Gesetzgebungstyps ist, dass etwas, was den Ländern ja jetzt seit Jahren unter den Nägeln gebrannt hat und was sie in ganz anderem Zusammenhang mit dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz neulich verhandelt haben, abschafft in diesem Bereich, nämlich dass der Bund draufsattelt auf das, was europarechtlich vorgegeben wird. Das mag politisch gewünscht oder nicht gewünscht sein, aber für die Länder und auch für die Kosten mag es, auch für die Investitionsfreundlichkeit eines Standorts, mag dieses Draufsatteln oder Nicht-Draufsatteln ein Problem sein. Und in einer Materie, die eigentlich in die Zuständigkeit der Länder fällt, dem Bund diese Möglichkeit zu verwehren, und darauf läuft es aus meiner Sicht vor allem hinaus, ist ein vernünftiger Gesichtspunkt. Es führt, nächster Punkt, zu mehr Gestaltungsfreiheit in diesen sechs Materien plus der Organisationshoheit. Wir haben einen größeren Respekt vor der Organisationshoheit der Länder. Und wir haben, weil die Dame von der FDP vorhin die Frage gestellt hat, sicherlich kein Investitionshemmnis mit diesem Gesetzgebungstypus. Ich kann mir keinen amerikanischen Investor vorstellen, der am Jagdrecht, an der nicht ausgeübten Bodenverteilung, an dem Ausbau von Gewässern und den anderen, der Raumordnung, seine Investitionen in Deutschland scheitern lassen wird. Die Materien sind von ihrer gegenständlichen Begrenzung her, meine ich, völlig ungeeignet, als Investitionshemmnis, also perhorresziert zu werden. Ich glaube auch, dass die Regelung besser ist als eine umgekehrte Erforderlichkeitsprüfung, wie sie Herr Scharpf auch in der Kommission schon vorgeschlagen hatte und wie es hier nochmal wiederholt hat, die umgekehrte Erforderlichkeitsprüfung für das, worüber Herr Mayer und Herr Möllers und alle anderen gesprochen haben, was uns ja mit einer Fülle von Abgrenzungsschwierigkeiten und Prozessrisiken belädt, nur auf umgekehrte Weise wieder ein. Wir würden dann die ganzen Prozesse führen, ob die Abweichung erforderlich ist. Gerichtskosten sind Transaktionskosten, die dienen dem Standort Deutschland nicht. Das sage ich selbst als jemand, der natürlich manchmal profitiert von Gerichtsverfahren, die durchgeführt werden. Letzter Punkt, das habe ich ganz am Anfang bei meinem Eingangsstatement schon gesagt. Sie sollten aber unbedingt, und das haben auch mehrere meiner Vorredner gesagt, mehr Klarheit und Rechtssicherheit schaffen in den Punkten, in denen der Bund oder die Länder abweichen. Und ich würde nicht nur in einem Ausführungsgesetz, sondern in der Verfassung selber diese Notifizierungspflicht, die den Gesetzgeber zwingt, Farbe zu bekennen, von welchen Regelungen er wirklich abweichen will, kodifizieren, damit die Schwierigkeiten des Verwaltungsrichters, die der Mayer vorhin geschildert hat, eben nicht eintreten werden oder in geringerem Umfang.
Vielen Dank, Herr Professor Huber. Jetzt der Professor Hennecke auf die Frage des Kollegen Burgbacher.
Herr Burgbacher, ich bin ja dankbar für die Frage. Ich wollte aber noch mal die gefundene Lösung doch verteidigen und wie folgt antworten. Was haben wir jetzt? Wir haben im Moment die Konstellation wie beim Tagesbetreuungsausbaugesetz, wenn der Bund Gesetze zerlegt in einen organisationsrechtlichen und einen materiellrechtlichen Teil, keine Zustimmungsbedürftigkeit des Bundesrates. Wenn wir anknüpfen bei 84 an die Verletzung oder Beeinträchtigung der Organisationshoheit der Länder, dann haben wir Zustimmungsbedürftigkeit des Bundesrates, aber eben sozusagen den Anreiz zuzustimmen, damit dann der Bund durchgreift, damit die landesrechtlichen Konnexitätsprinzipien nicht zur Anwendung gelangen. Also bisher setzen wir sozusagen einen bewussten Fehlanreiz, wenn wir das Zustimmungsrecht bei 84 anknüpfen. Das wird beseitigt. Was haben wir jetzt? Was hätten wir mit Konnexität? Die Forderung der kommunalen Spitzenverbände, auch schon zurückgehend auf eine Beschlussfassung des Deutschen Juristentages 96, hat ja nicht gesagt, komplett, Gutachter war damals Ferdinand Kirchhoff, nicht kompletter Übergang zur Konnexität, sondern da hat man also vorgeschlagen, eine eingeschränkte Konnexität, also wenn die Aufgabenübertragung nach den Maßstäben der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bei Artikel 84 unverzichtbar ist zur wirksamen Aufgabenwahrnehmung des Bundes. Also nur für diesen Fall ist die Forderung gestellt worden. Dann haben wir aber die Frage, wie macht man das im Konkreten? Das heißt also, auch da ist jede gesetzliche Aufgabenübertragung zwangsläufig hinsichtlich der Kostenfolgen mit einer Prognoseentscheidung verbunden. Das heißt, das, was auf der Länderebene nach dem Verfassungsrecht eigentlich deshalb funktioniert, weil wir da nur den Landesgesetzgeber haben. Der Landesgesetzgeber macht eine neue Aufgabe, trifft eine Prognoseentscheidung über die Kosten. Wenn er sich irrt, geht eine Kommune zum Landesverfassungsgericht, gewinnt im Zweifel oder verliert in Sachsen, weil man da sagt, dann müssen wir nicht nachbessern, sondern können das woanders tun. Und dann wird die Sache eben neu geregelt. Hier haben Sie ja auf der Bundesebene die Frage, können Sie diese Konnexitätsregelung ohne Bundesrat machen? Geht wohl nicht. Wenn Sie sich dann irren, wenn Sie also sozusagen das Bundesgesetz unterfinanzieren, ohne Bundesrat, dann haben Sie eine Teilkostendeckung, kriegen Sie überhaupt eine Einigung. Diese Einigung haben wir jetzt gerade bei Hartz IV, Stichwort Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten, als höchst problematisch erlebt. Das heißt also, die Konnexitätsregelung wirft eine Fülle von Fragen auf, wenn man sie bekäme, die entweder unbefriedigend sind bei einer einfach gesetzlichen Bundesregelung ohne Zustimmung des Bundesrates oder schwer handelbar bei einer Fehlprognose mit Bundesrat und die also zu grenzenlosem Gezerre führt. Was bekommen wir jetzt, ist die Frage. Wir bekommen jetzt sozusagen einen neuen Anreiz für die Länder. Wir haben bei Gesetzen, die was kosten, auf jeden Fall eine Zustimmungspflicht des Bundesrates, wenn die Voraussetzungen des 104a4 vorliegen und insofern sozusagen eine größere Logik im System. Das ist im Grunde etwas Glückliches. Wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, wir würden das Tagesbetreuungsausbaugesetz nach Verfassungsänderung verabschieden, müsste der Bundesrat zustimmen, anders als es noch 2004 der Fall gewesen ist bei dem Altgesetz. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten jetzt Hartz IV, dann würde das Zustimmungs neu zur Entscheidung anstehen, dann würde das Zustimmungserfordernis nach Artikel 84 entfallen. Der Bund könnte aber nicht unmittelbar Aufgaben auf die Kommunen übertragen. Die Aufgaben würden auf die Länder übergehen. Die Länder würden weiterreichen. Dann würde im Verhältnis Länder-Kommunen-Konnexität gelten, und zwar kommunal-individuell-Konnexität. Die Verwerfungswirkung, die Sie jetzt im Bundesgebiet haben, zwischen Bayern, wo gar nichts übrig bleibt, und Stadtstaaten, wo man sozusagen sich vor finanzieller Entlastung kaum retten kann, die hätten Sie so nicht, weil sie die hätten sie als bundesrechtliche Regelung nie kreiert, weil sie im Verhältnis Länderkommunen sozusagen Konnexität als Mehrbelastungsausgleich, heißt neue Belastung minus Altaufwendung ist die Differenz, die erstattet wird, dann hätten sie als Land anders reagiert im Bundesrat nach 104 A4. Sie hätten nämlich von dem Gebrauch gemacht, was wir heute Morgen besprochen haben, gesagt, ich stimme da nur zu, wenn ich, das wäre nun Geldleistungsgesetz, da geht es nicht mal um geldwerte Sachleistungen, ich stimme da nur zu, wenn sich der Bund beteiligt, und zwar nicht mit einem allgemeinen Betrag bundesweit, sondern länderspezifisch mit einem Betrag. Und Sie wüssten als Land, ich muss das weiterreichen. Sie hätten als Land, Sie hätten weiterhin nie die Konstruktion dieser Arbeitsgemeinschaften bilden können, weil Sie die Andockstelle Kommunen gar nicht gehabt hätten. Der Bund hätte nicht übertragen können, die Länder hätten den Aufgabenträger bestimmt, die Länder hätten ihrerseits nicht Aufgaben auf die Bundesagentur für Arbeit übertragen können, sodass wir also hier sozusagen ein solches Mischkonstrukt künftig, ob es gegenwärtig verfassungsrechtlich möglich war, das wird sich ja noch zeigen. Aber jedenfalls künftig wäre es das nicht. Darin liegen eine ganze Reihe von Vorteilen. Insofern bisher also Zustimmung zu der Einschätzung von Herrn Wieland. Jetzt haben Sie aber gesagt, allein mir fehlt der Glaube. Ich muss nun vorsichtig sein, ich habe hier gelesen, ich bin vom Bundesrat hier vorgeschlagen. Insofern will ich hier also nicht Nestbeschmutzung über das notwendige Maß hinaus betreiben. Aber was geschieht, ich nenne Ihnen zwei Beispiele, nenne die Ländernamen jetzt mal nicht, aber zwei reale Beispiele. Was geschieht, wenn sozusagen Länder mit Dolus Directus ersten Grades vorgehen, um die Segnung der Föderalismusreform aushebeln zu können. Da können Sie hier als verfassungsändernder Gesetzgeber nichts machen. Also ein Bundesland X, wo gerade eine neue Landesregierung mit absoluter Mehrheit etabliert worden ist, hat im März, also im Landtagswahlmonat, ein Konnexitätsausführungsgesetz beschlossen und in die Gesetzesbegründung, nicht in den Gesetzestext hineingeschrieben, aber in die Gesetzesbegründung hineingeschrieben, wir führen ein eine Kostenverursachungsabschätzung. Und alles, was durch materielle Bundesgesetze und durch Europa an Kosten verursacht wird und was wir in Anführungsstrichen nur weiterleiten auf die Kommunen, dafür stehen wir nicht ein. Das können Sie bundesverfassungsrechtlich nicht ausschließen. Dafür, das ist sozusagen eine landespolitische Frage. Bei der Landtagswahl ist die Frage beantwortet worden mit einer absoluten Mehrheit. Und heute Morgen haben wir gratuliert zu den bundespolitischen Folgen. Die zweite Konstellation ist eine, die am Beispiel, die nennen am Beispiel des Paragraphen 97 SGB 9. 97 SGB 9. Da wird im Bundesgesetz gesagt, sozusagen voll in vorauseilendem Gehorsam zur Föderalismusreform, die Länder bestimmen den überörtlichen Träger der Sozialhilfe. Die Länder bestimmen den überörtlichen Träger der Sozialhilfe. Dann steht da weiter, wenn die Länder dies nicht bis zum 31.12.2006 tun, oder Länder bestimmen die Abgrenzung zwischen örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträger. Wenn die Länder dies nicht bis zum 31.12.2006 tun, dann ist für bestimmte enumerativ aufgezählte Aufgaben im SGB 12 der überörtliche Träger zuständig, was im Zweifel nicht die Kommunen sind. So, also das heißt, Sie denken sich, da kommt eine Aufgabe nicht auf die Kommunen runter, ohne aktiven Aufgabenübertragungsakt des Landes. Anders kann man sich das nicht vorstellen. Wir haben aber einen Landesgesetzgeber im Moment in der Planung, der sagt, von den vier Aufgaben, die der Bundesgesetzgeber bestimmt als überörtliche, bestätigen wir noch mal eine. Eine. Wo im Bundesgesetz schon steht, wenn das Land das nicht tut, wird sie überörtlich. Und ja, regelt jetzt das Land. Eine davon bestimmen wir auch als überörtlich. Und suggeriert im Umkehrschluss, bei den drei anderen machen wir nichts. Und dadurch haben wir ein gesetzgeberisches Unterlassen. Dadurch wird dafür der örtliche Träger zuständig. Und dadurch gilt aber bei gesetzgeberischem Unterlassen keine Konnexität. Das ist erstens falsch. Und zweitens wird nicht Dolus Directus ersten Grades in dem Versuch, sozusagen landesverfassungsrechtliche Schutzgarantien auszuhebeln. Da können Sie aber hier nichts tun. Das kann man beschreiben und beklagen. Ist so. Ist kein Märchen, das ich Ihnen da erzählt habe, sondern im Moment reale Gesetzgebungswirklichkeit in einem nicht entfernt liegenden Bundesland. Und insofern muss man sehen, dass man sich sozusagen diesen Misslichkeiten stellt, aber das lässt sich dann letztlich nur politisch lösen.
Vielen Dank, Herr Professor Hennecke. Jetzt abschließend, Herr Präsident Glück, auf die Frage der Kollegin Raab.
In Sachen Abweichungsgesetzgebung, glaube ich, gibt es im Hintergrund ja zwei Ausgangsbesorgnisse oder Fragen. Das eine ist, wie ist es praktikabel oder wo sind die Schwierigkeiten, es praktikabel zu machen? Davon war teilweise ja davon die Rede und das kann letztlich nur für jede Materie separat jeweils abgeklärt werden. Aber es geht ja auch um die zweite Frage, ist eine gewisse Vielfalt überhaupt wünschenswert oder ist nicht das höchste Ziel, es möglichst gleich alles geregelt zu haben? Und damit ist man dann wieder bei der grundsätzlichen Frage nach Subsidiarität. Ich denke, wir bejahen die föderale Ordnung, das ist auch immer wieder betont worden. Und dann wird es auch immer wieder eine gewisse Vielfalt geben. Und wenn wir jetzt das Denken, das immer wieder da ist, dass man eigentlich bestimmte Materien doch so nicht regeln darf, wenn man das einmal übersetzt im Denken auf die jetzige Situation, wir müssten das regeln neu für die Polizei. Dann müsste man nach dieser Denke eine einheitliche Bundespolizei machen oder im Baurecht. Wir haben viele Materien, die, weil sie situationsgerechter umgesetzt werden können über die Länder, ja durchaus hier in eine unterschiedliche oder doppelte Zuständigkeit geregelt sind. Jetzt, was ist der besondere Nutzen dabei? Zunächst, es ist in verschiedenen Bereichen einfach möglich, auf regional spezifische Gegebenheiten situationsgerechter einzugehen. Ich nehme als Beispiel mal den Umweltbereich. In der Substanz ist entsprechend entlang der Medien der Umweltbereich weitgehend in den Standards vorgegeben durch EU-Recht. Aber wir haben beispielsweise andere Situationen konkret im Alpenraum oder an der Küste im Zusammenhang mit Fragen etwa im Gewässerschutz oder meinetwegen auch in Fragen des Naturschutzes. Damit können nicht EU-Standards unterlaufen werden, aber die Ausgestaltung kann durchaus situationsgerecht besser gemacht werden, wenn die Länder dort Gestaltungsmöglichkeiten haben. Und dann gibt es in verschiedenen anderen Bereichen auch. Und dann gibt es natürlich, und das spielt ja ganz sicher in der Frage mit rein, unterschiedliche Gestaltungskraft oder auch manchmal unterschiedlichen Gestaltungswillen der Länder. In der jetzigen Konstruktion kann auf jeden Fall sichergestellt werden, dass der Bund die Standards setzt und die Länder, die ihrerseits keine andere Regelung wollen oder brauchen davon nicht abweichen und es ist sichergestellt, dass es damit eine den notwendigen Qualitäten entsprechende Gesetzgebung in Deutschland gibt. Und die Länder, die ihrerseits die Dinge modifizieren wollen, können sich natürlich gebunden an die entsprechenden Vorgaben und Normen, etwa wie zum Beispiel EU-Recht oder grundrechtliche Fragen und andere, ihrerseits die Dinge ausgestalten. Und damit werden wir heute der inneren Situation der auch unterschiedlichen Möglichkeiten der Länder in Deutschland sehr viel besser gerecht. Und die letzte Bemerkung, die ich machen will, ist auch schon angeklungen. Es ist natürlich auch ein Stück Schutz gegen ständige Ausweitungsbemühungen des Bundes. Und das ist einfach die Eigendynamik der Dinge. Da klagt man ja niemand besonders an, sondern es ist immer die Eigendynamik der Dinge, den eigenen Zuständigkeitsbereich, Handlungsbereich, Zugriffsbereich ständig auszudehnen. Und auch dagegen ist das natürlich ein gewisser Schutz. Und ich finde, dass es bei den gegebenen Möglichkeiten durchaus alles in allem positiv ist, sehr positiv, dieses Instrument zu nutzen, auch wenn in Einzelfällen sicher noch genau hinzuschauen ist, wie es genau zu regeln ist, je nach Fachmaterie.